meine Freunde, meine Geschwister und ihr Heiligen unseres Gottes und Vaters, wir wollen heute Abend ein Thema miteinander besprechen, das nicht nur denen ins und durchs Herz gehen soll, die noch nicht in Wahrheit bewusst und völlig sich selbst und ihre Sorgen und Sünden Christus gegeben haben, die noch nicht die Freude und die Gewissheit des Heils im Herzen tragen, sondern ich möchte zugleich all euch, ihr lieben Kinder Gottes, und das sind ja weitaus die meisten in unserer Mitte, ich möchte euch zeigen und möchte euch ein wenig Anleitung geben, wie wir Menschen ansprechen dürfen, uns in ihr Herz hineinfühlen und denken können, um ihnen eine helfende Hand zu bieten, zu Christus zu kommen. Was führt oder was treibt die Menschen zu Jesus? Es soll also eine Evangelisationsstunde, eine Werbeappell sein an die lieben Menschen, die noch nicht bewusst die Linie zwischen Tod und Leben überschritten haben, die noch nicht bis zum Schwören wissen, dass ihre Sünden vergeben sind, dass ihr Schuldbrief zerrissen ist, dass sie Christi Eigentum sind. Die will ich zunächst ansprechen. Gott möge es geben, dass sie sich wirklich ansprechen lassen und diese Stunde ein Appell an sie bedeutet, der nachwirkt so stark, so mächtig, dass sie dem Zug des Geistes Folge leisten. Aber euch, ihr Kinder Gottes, möchte ich, ja, wie soll ich sagen, eine kleine Lehrstunde geben, durch Gottes Gnade, durch sein Wort und seinen Geist und durch ein bisschen Psychologie, das heißt, sich hineindenken in die Seele der anderen, um ihnen zu helfen, um ihnen dienen zu dürfen. Ihr ahnt ja nicht, wie die unerretteten Menschen, die euch kennen, im Haus, in der Umgebung, in der Straßenbahn, in der U-Bahn und so weiter, die euch sehen, wie sich danach sehnen, von euch angesprochen zu werden. Jawohl, die verlangen danach. Mir hat schon mancher gesagt, warum haben sie mich nicht schon vor Jahren angesprochen? Ich habe gewartet darauf und sie haben es nicht getan, weil ich zu feige war und zu ungeschickt. Und da möchte ich euch helfen, dass ihr nicht auch so feige und ungeschickt seid, um nicht den einen oder die andere in Liebe und Vollmacht anzusprechen. Ich will versuchen, euch zu zeigen, aus welchen Gründen Menschen zu Jesus kommen oder Menschen zu Jesus geführt werden können. Gemeint ist jeder persönlich, der eine um den Schritt zu tun und der andere um anderen behilflich zu sein, um andere anzureizen, auch diesen Weg zu gehen. Ich möchte auch hier eine achtfache Antwort geben, geboren aus der Erfahrung eines 42-jährigen Dienstes, aus vielen Tausenden von Aussprachen bei Kranken, bei Schwachen, bei Einsamen, bei Alten und Erredungen mit frechen Sündern und Erredungen mit zerbrochenen Menschen, die selig im Bankrott waren, aus vielen, vielen Situationen heraus möchte ich diese Antwort geben. Ich lese ein Wort, das ihr alle kennt, und da ist uns gesagt, warum sind Menschen zu dem verworfenen, fliehenden König David gekommen in eine Höhle? Das sind genau dieselben Gründe, warum Menschen heute zu Christus kommen. Denn der verworfene David ist ein Vorbild auf Christus, der Herrscher, der König ist und doch jetzt noch verworfen und abgelehnt von den meisten. Ich lese aus 1. Samuel 22, Vers 1 und 2. David ging von dannen und entrann, er entfloh, er entwich, er versteckte sich in der Höhle Adullam. Adullam hat eine doppelte Bedeutung. Dieses hebräische Wort heißt erstens Schlupfwinkel, war ja eine Höhle, mit Kot der Tiere mit Schmutz und Gestank erfüllt, unhygienisch, unsanitär, peinlich. Zum Zweiten heißt dieses Wort auch Zeugnis oder Zierde. Nicht wahr, eure Höhle hier, sie ist mehr ein Zeugnis und eine Zierde als ein Schlupfwinkel, hier in der Saal, in dem ihr sein dürft. Aber im Prinzip, im geistig gesehen, ist das auch ein Adullam, wo Christus, der jetzt noch Verworfene, aber der König der Äonen, der Ewigkeiten, wirbt, dass man zu ihm komme. Er entwich, der David, entfloh in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters es hörte, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Der Weg nach Adullam ist immer ein Weg hinab. Der Weg zu Christus ist immer ein Sterbens- und ein Demütigungsweg. Wer nicht den Mut hat, seinem eigenen Ich, seinen eigenen Interessen zu sterben und sich vor Gott und wo es auch sein muss, vor einem Menschen zu demütigen, durch irgendetwas, und wenn er stolpert und hinfällt, wer nicht den Mut dazu hat, ist auch nicht der Herrlichkeiten wert, die Gott uns verheißen hat. Freunde, das gehört dazu. Gott lässt das zu und er gebietet das den Mächten, die seine Gehilfen und Mitarbeiter sind. Die kamen also zu ihm hinab in die Höhle Adullam. Und jetzt kommt's. Und es versammelten sich zu ihm. Jeder Bedrängte, wer in einer Bedrängnis ist, in einer Einengung, in einer Not, in einem Jammer, aus dem er nicht heraus kann. Und jeder, der einen Gläubiger hatte, das heißt, der also verschuldet war, jeder Bankrotteur, und moralisch gesehen und vor Gott sind wir alle Bankrotteure, weiter nichts. Und drittens, jeder, der erbitterten Gemütes war, der unzufrieden war, der verzweifelt war an sich und an der Welt, dessen Leben sich bald nicht mehr lohnte, gelebt zu werden. Alle die drei, ich nenne sie noch einmal, die in Bedrängnis, die Bankrotteure und die Erbitterten und Verzweifelten, die kamen zu ihm. Jeder, heißt es hier. Und er wurde ihr Haupt. So steht im hebräischen Urtext. Er wurde ihr Haupt. Aber wir haben ein Haupt. Christus, der Sohn Gottes. Gestorben und auferstanden und bald wiederkommend. Ist Christus dein Haupt? Das ist die große Frage. So wie es damals war, als Vorbild in der Höhle Adullam, Schlupfwinkel oder Schmuck und Zierde, denn wir sind beides, die Höhle Adullam, Christus, und die Christen sind für die anderen beides, ein Schlupfwinkel und ein Schmuck und eine Zierde für die Himmelswelt. Dahin kam jeder Bedrängte, jeder, der einen Gläubigen hatte, jeder, der erbittert war, und er wurde ihr Haupt. Und nun lasst mich versuchen, euch diese 8 Antworten zu geben in dieser Abendstunde. Warum kommen Menschen zu Jesus? Warum kommst du, der du noch nicht errettet bist, zu Jesus? Warum kommst du heute Abend einen Anstoß durch den Heiligen Geist und durch sein lebendiges Wort und einen Anstoß, diesen Weg wirklich zu gehen bis zum Lebensdurchbruch? Warum? Was bewegt dich? Unter diesen 8 Stücken wirst du dein Ebenbild finden. Du wirst sagen, jetzt bin ich gemeint. Jetzt triffst du mich. Jawohl, du bist gemeint. Höre. Und du, Kind Gottes, verstehe, was die Menschen um dich her bewegt, bedrückt, warum sie zu Jesus kommen möchten und bereit sind, wenn sich deine Hand liebend und segnend und helfend ihnen entgegenstreckt. Verstehe das, erkenne das, begreife deine Aufgabe, die du hast, begreife das Vorrecht, das du hast, Menschen zu Christus zu führen. Wenn du einen Menschen zu Christus führst, hast du Größeres geleistet. Und bist du etwas Wunderbareres in den Augen der unsichtbaren Welt, wenn du jetzt Minister wärst oder ein Eisenhower oder ein Khrushchev. Glaube das, wenn du einen Menschen zu Christus führst. Ich gebe 8 Antworten. Was treibt die Menschen zu Jesus? Erstens, die Schuld ihrer Sünde. Die Schuld ist das, was wir getan haben. Unsere Schuld sind Taten, die in der Vergangenheit liegen, die nicht recht waren in Gedanken, Worten und wirken. Ist einer hier, der noch nie gelogen hat, soll mal aufstehen. Und dann sage ich eben, hast du gelogen. Ja. Denn es steht geschrieben, alle Menschen sind Lügner. Wir lügen durch unsere Gebärden, wir lügen durch unseren Gruß. Wir sind durch und durch Lügner und Schauspieler und tragen Masken. Und zwar drei Masken. Eine vor uns selbst, eine vor den anderen und eine vor Gott. Und die holt uns der Heilige Geist weg. Wir sind von Natur aus Lügner, sind also verschuldet vor Gott. Wer noch nie etwas Böses gedacht hat, der möge mal aufstehen. Wer sagen kann, ich bin reines Herzens, nie ist ein unreiner Gedanke in mein Herz gekommen. Nie habe ich mit einem unreinen Gedanken gespielt. Nie ist sowas vorgekommen. Wer kann das sagen? Niemand, keiner, auch nicht einer. Und wer hat nichts Unreines getan? In irgendeiner Weise, meine Freunde, die Schuld unserer Sünde schreit in uns. Wie werde ich meine Sünde los? Wie kann ich meine Vergangenheit ungeschehen machen? Gibt es einen Weg, dass all das, was einmal war, ausgelöscht wird und ich von Neuem anfangen kann, als hätte ich nie gesündigt? Gibt es diesen Weg? Jawohl, preis dem Herrn, es gibt diesen Weg. Es gibt diesen Weg. Und diese Überlegungen und diese Sehnsucht treibt die Menschen zu Christus, wenn wir ihnen sagen, die Möglichkeit besteht, der Weg ist offen. Du kannst vor Gott so reinstehen, als hättest du nie gesündigt. Vor ein oder zwei Jahren war in Tegel, da habe ich einem das gesagt, einem Lebenslänglichen. Der Weg besteht, Kamerad, dass sie so rein wären, als hätten sie nie gesündigt. Wunderbar und groß. Der Mann kam die Tränen in die Augen. Wir waren ganz allein, die anderen waren schon vorgegangen. Diese Führung mitmacht. Und er sagte mir, ich danke Ihnen für diese gute Botschaft. Er hat das Wort gute Botschaft vielleicht noch nie gehört. Aber er hat gesagt, war mir ein tiefes Erlebnis. Die Schuld der Sünde treibt die Menschen zu Christus. Und wir müssen den Mut zu haben ihm zu sagen, sag mal, haben Sie nie darüber nachgedacht, dass in Ihrem Leben eine Menge von Sünden Schuld liegt? Denn Sie, als mir die Augen aufgingen, habe ich das gesehen, da habe ich das gemerkt. Und da habe ich gedacht, ach, wie werde ich meine Sünden los? Denn Sie, geht Ihnen nicht ebenso? Haben Sie nie darüber nachgedacht? Ihr werdet keinen Menschen finden, der sagt, ach nein, in meinem Leben ist keine Schuld. Schon Kinder wissen das. Freunde, warum habt ihr nicht denn? Über jeden Fußballspieler, über jede Filmschauspielerin, über jeden Blödsinn, der in der Zeitung steht und über jede Reklame und all den Mist. Darüber reden wir, dafür haben wir Zeit, dann stellen wir unsere Lippen, unsere Zunge zur Verfügung und über das Größte, was es gibt, wie man seine Schulden, seine Sünde los wird, da reden wir nicht, weil wir so feige sind. Brüder, tut das. Und ihr lieben Freunde, ich sage euch das jetzt aus tiefem, bewegtem Herzen, weil das die brennendste Frage unseres Lebens ist. Wir haben alle gesündigt und sündigen, wann es uns gefällt. Wir können anfangen zu sündigen, wann es uns gefällt, aber nicht aufhören. Und die Sünde, die entwickelt sich zu einer bindenden Knechtenmacht. Ihr lieben Zigarettenraucher, gegenwärtige oder vergangene Zigarettenraucher, wisst ihr noch, wie ihr das erste Mal rauchtet, wie es euch zum Speien übel war? Vielleicht als Kind, wisst ihr es noch? Und wisst ihr noch, wie es war, nachdem ihr mal ein paar Monate oder Jahre rauchtet, wie ihr einen Hass hattet gegen diese Stiftstängel, einen Hass, und seid ihm doch verfallen. Ich weiß doch, wie es war, war bei mir genauso. Und so wie es mit der Zigarette ist, so ist es mit allen anderen Dingen. Mit dem Sexus und mit dem Mammon und mit der Magie, mit der Zauberei, mit dem Hochmut, mit der Unversöhnlichkeit, mit all diesen schrecklichen Dingen. Viel größer als die Schuld der Sünde ist die Macht der Sünde. Die Sünde ist eine bindende Macht. Die meisten Menschen sind gebunden. Der eine an seine Nachsucht, der andere an seine Stehlsucht. Ach, was gibt's Kleptomanen? Was waren bei mir schon für Kleptomanen? In der Sprechstunde. Das heißt, Leute, die stehlen müssen, nicht weil sie es brauchen, sondern weil sie müssen. Wohlhabende, vornehme Damen kamen zu mir, in München kam mal eine. Ach, das ist erschütternd. Die Macht der Sünde, die Sünde bindet uns, sie knechtet uns. Wir wollen rein denken, wir wollen rein sein, wir wollen keinen Streit machen, wir wollen niemand beschimpfen, niemand lästern. Und immer wieder müssen wir sündigen, ob das Gedanken oder Tat oder Wortsünden sind, spielt keine Rolle. Wir sind von Natur aus alle, ausnahmslos, du und ich, gebunden unter die Macht der Sünde. Und die können wir nicht zerreißen. Wir können die Macht der Sünde verschieben. Das kann man. Man kann sie irgendwie auch innerhalb der Seelischen sublimieren, aber ich will keine psychologischen Vorträge halten. Ich will euch nur sagen, von Natur aus sind wir alle ausnahmslos nach der einen oder anderen Seite gebunden, geknebelt, geknechtet unter die Macht der Sünde. Und es gibt einen allein, der frei macht. Wen der Sohn frei macht, den macht er völlig frei. Das ist eine Botschaft. Wer das erlebt hat und kann das anderen sagen, oh, wie viele Tränen habe ich schon getrocknet, wie viele leuchtende Angesichter habe ich schon gesehen von Menschen, die das erfasst haben und die mir sagten, Bruder Heller, vor 4 Jahren, vor 3 Jahren, vor 2 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor einem halben Jahr, wissen Sie noch, als ich kam und Sie mir die Hände auflegten, ich bin frei von meiner Sünde, ich brauch's nicht mehr zu tun, ich bin frei, ich brauch's nicht mehr zu tun. Ich hatte keine Ahnung durch Gottes Gnade, was das war. Gott hat mir die Gnade gegeben, all diesen Schmutz, all diesen Unrat, all diesen Kot zu vergessen. Und dann habe ich gesagt, jawohl, preis dem Herrn, er macht völlig frei. Es ist eine Gnade, da nicht mehr dran denken zu müssen. Wenn ich all das mit mir herumschleppen müsste in meinem Bewusstsein, was ich schon an Sündenbekenntnissen, an Beichten gehört habe, ich würde darunter begraben werden und ersticken. Glaubt ihr das? Meine Freunde, Jesus rettet nicht nur von der Schuld der Sünde, die er bezahlt durch sein teures Blut am Kreuz, sondern er rettet von der Macht der Sünde durch seinen Heiligen Geist, der uns befähigt, ein Siegesleben zu führen. Das ist eine Botschaft. Und die sage ich euch, ihr lieben Freunde, die ihr jetzt noch gebunden seid, die ihr sündigen müsst und dagegen kämpft und kämpft. Oh, ich weiß, in einer kleinen Versammlung von 20, 30 Leuten sind einige da, denen es so geht. Wie viel mehr hier? Meine Freunde, es gibt eine völlige Erlösung. Wir werden morgen eingehend davon zu sprechen haben, morgen Abend. Aber Jesus ist der, der überschwänglich uns die Siegeskräfte gibt, der Macht der Sünde nicht mehr verfallen zu sein. Und das treibt zu Jesus. Wenn wir den Menschen sagen, hören Sie mal, sie sind ja furchtbar aufgeregt. Ja, ja, ich kann nicht dazu, ich kämpfe dagegen, aber so, wenn sie wirklich frei werden wollen, es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg. Ich habe in ungezählten Fällen bis hinein in die allerletzten Tage erlebt, wie da die Menschen aufgeschlossen sind. Wie sie sagen, wirklich, gibt es das? Ja, das gibt's. Aber bitte, redet mit den Menschen unter 4 Augen. Redet nicht zu einem ganzen Eisenbahnabteil, wie ich das früher auch gemacht habe in meiner Dummheit. Da unterstützt ein Böser den anderen. Aber unter 4 Augen, da ist auch der Hartgesottenste aufgeschlossen. Ich habe ungezählte Tränen gesehen, wenn ich sagte, sehen Sie, Ihre tiefe, geheime Sündennot, Jesus kann sie lösen. Er hat meine auch gelöst. Habt die Demut zu sagen, er hat mir auch geholfen. Gott erwartet nicht, dass ihr ein eingehendes Sündenbekenntnis den anderen sagt. Tut das nicht, tut das nicht. Aber sagt klipp und klar, Jesus kann ihnen auch helfen. Von der Macht der Sünde. Sie brauchen nicht immer wieder zu fluchen. Sie brauchen nicht immer wieder erbittert zu sein und grässig und boshaft und der Sünde verfallen zu sein. In welcher Form es auch sei, brauchen Sie nicht. Es gibt eine Freiheit in Christo Jesu. Drittens, wir sind, oder es kommen Menschen zu Christus wegen ihrer äußeren oder inneren Einsamkeit. Das ist eine tiefe Not. Man kann auch in einer Millionenstadt tief einsam sein. Ich habe keinen Menschen, der mich einmal anhört. Ich habe keinen Menschen, der mich versteht. Ich habe keinen Menschen, dem gegenüber ich mich einmal aussprechen kann, der mich ausreden lässt und bei dem ich mich einmal ausweinen kann. Ich habe keinen Menschen. Das haben wir ungezählte Menschen gesagt. In großen Städten wie Wien und Hamburg und so weiter und in kleinen Nestern, in kleinen Dörfchen, habt ihr das ungezählte Menschen gesagt. Ihr glaubt gar nicht, welch eine Not und welch eine Vereisung und eine Herzerkältung die Einsamkeit bringt. Der eisige Atem der Einsamkeit treibt viele Menschen zu Jesus, wenn man ihnen sagt, einer hat ein offenes Ohr und Herz für sie. Jesus, der Sohn Gottes, der hat immer Zeit für sie. Der weist sie nicht ab. Der sagt nicht, da hast du 5 Mark, geh, ich habe keine Zeit, geh mit Gott, aber geh. Der sagt das nicht, wie das oft von Frommen geschieht. von berufsmäßig Frommen und so weiter. Wie ich es auch so gemacht habe, sage ich zu meiner Schande. Hab keine Zeit, da haben Sie was, geht Sie. Das ist eine Sünde. Wir müssen Zeit haben für verzweifelte, verbitterte, einsame, unglückliche Menschen. Ich habe keinen Menschen, hat einer zum Herrn Jesus gesagt, ich habe keinen Menschen am Teich zu Bethesda. Und das ist die Klage heute von Ungezählten. Sei du der, der anderen hilft. Und du, der du diese Einsamkeit hast, hier, meine Brüder, meine Schwestern, die haben Zeit für dich. Ich habe auch Zeit für mich, für euch, soweit es meine Zeit erlaubt, entschuldigt. Ich weiß, es ist ein Contradictio in adjecto, ein Widerspruch in sich selbst. Aber Freunde, ich will dieses Thema einmal anschneiden. Geld haben die Leute genug, aber keine Zeit. Und die anderen, die wollen Zeit. Die wollen einmal sich ausweinen. Die wollen einmal alles sagen. Natürlich, wenn jemand zu mir kommt, der schon 17 Evangelisten und Predigern und Pfarrern und Brüdern für seine schmutzige Unterwäsche ausgebreitet hat und will sie mir auch noch ausbreiten, sage ich danke, nein. Was sie bekannt haben und genannt haben, das ist unter dem Blut Christi, das ist vorbei. Brauchen Sie mir nicht mehr zu sagen. Solche gibt es auch, natürlich. Zu jeder Not gibt es ein Stück der Übertreibung nach der anderen Seite. Aber davon rede ich nicht. Es gibt aber genug einsame Menschen, die haben niemanden. Wisst ihr, woher die Jugendkriminalität kommt? Das wisst ihr vielleicht nicht, ich sage es euch. Das kommt daher, dass Kinder bei ihren Eltern nie Gelegenheit hatten, sich auszusprechen. Die durften nie Fragen stellen. Halt Mund, sei still, geh fort! Ja, hier hast du 20 Pfennig, geh ins Kino, hat es früher geheißen. Und ja, da kauft er was, geh fort, lass mal meine Ruhe. Und diese Kinder, die werden dann vielleicht zunächst Tierquäler und später Verbrecher, weil man keine Zeit für sie hatte. Ich weiß nicht, ob ich hier in eurem Kreis hier einmal jene Geschichte erzählte, die ich vor wenigen Jahren erlebte, noch im Schuldienst, aber ich will selbst auf die Gefahr hin, dass ich sie euch wiederhole, doch noch einmal sagen, sie steht mir innerlich wie ein Auftrag Gottes vor Augen, jetzt in diesem Augenblick. Ich habe ein Kind, ein 10-, 11-jähriges Kind meiner Klasse, habe ich, weil es das Älteste war von 10 Kindern und die Mutter krank war und es den Haushalt führen musste und nicht so recht mitarbeiten konnte, keine Zeit hatte, sich vorzubereiten, das habe ich, weil es so elend aussah, manchmal gestreichelt. Ach, liebes Kind. Und habe ihm übers Haar gefahren. Und da ist ein Leuchten in die Augen dieses Kindes gekommen. Und nun, weil ich wusste, wie die Not ist, dass gar niemand Zeit hat für das Kind. Und nun, beim Herausgehen aus der Klasse, kommt ein anderes Kind, so ein junges Frätzchen, und streckt mir ihr Gesichtchen hin und sagt, Herr Heller, Sie haben vorhin die Brigitte gestreichelt, bitte streicheln Sie mich auch einmal. Ja. Und er sagt, ja, du bist auch ein liebes Kind. Und habe ihre Wange gestreichelt. Und nach der nächsten Unterrichtsstunde kam sie wieder und hat mir wieder ihr Frätzchen entgegengestreckt. Ach bitte, Herr Heller, streicheln Sie mich noch einmal. Sag ich, nein, wir haben jetzt keine Streichelstunde. Und hab sie weggeschickt. Lass dich doch von deinem Vater und deiner Mutter streicheln. Und da trat eine tiefe Trauer in dieses Angesicht. Ich sehe jetzt noch, wie sich das Angesicht verwandelt. Und sie sagt, mein Vater, meine Mutter, die haben keine Zeit für mich. Die streicheln mich nicht und geben mir auch keinen Kuss. Die Mutter geht arbeiten, der Vater geht arbeiten, wir müssen unseren Fernseher abbezahlen, müssen unsere vollautomatische Waschmaschine abbezahlen und wollen uns einen Volkswagen kaufen. Die gehen beide arbeiten, die haben keine Zeit für mich. Das ist die Strafe des Wirtschaftswunders, die wir im Westen haben. Dass man keine Zeit mehr hat zum Lieben, die eigenen Kinder zu lieben, vor lauter Waschmaschine und Fernseher und Auto. Meine Freunde, das ist eine tiefe Not und in dieser tiefen Not der Einsamkeit stecken viele Menschen. Und das ist echte tiefe Liebesnot. Bitte bringt ihnen die Liebe Jesu, indem ihr selbst einmal für sie Zeit habt. Und ihnen dann sagt so, ich kann nicht jeden Tag zu dir kommen. Ich kann auch nicht jede Woche zu dir kommen. Ich kann auch nicht jedem, der es wünscht, einen Brief schreiben. Ich habe manchen Tag Stoßbriefe. Kann ich nicht. Aber ich kann sagen, Jesus hat Zeit für dich. Ein offenes Herz, ein offenes Ohr. Wir dürfen den Menschen sagen, du brauchst nie mehr einsam zu sein. Du kannst Gemeinschaft haben mit dem Herrn Jesus und durch ihn mit dem Vater und seiner ganzen Herrlichkeit. Das dürfen wir sagen. Und wenn einer aus der Wahrheit ist, dann hört er das und bindet sich nicht an uns, sondern lässt sich innerlich von uns ablösen,
Bei jeder Seelsorge entsteht zunächst eine Bindung, aber daraus muss eine Lösung kommen. Aber die meisten Menschen sind seelisch und die meinen jetzt, der arme Seelsorger, der ist nur für sie da. Ach, also, was habe ich da schon für Tragödien erlebt? Bis zu Selbstmorddrohungen habe ich das erlebt. Meine Freunde, ich schneide ein ernstes Kapitel an. Aber nun sage ich denen, die einsam sind, du brauchst nie einsam zu sein. Der Herr hat immer ein Ohr und ein Herz für dich, er liebt dich, du darfst ihm alles sagen und darfst mit ihm in eine tiefere, lebensmäßigere Verbindung treten als ein Ferngespräch am Telefon. Glaube das, versuch's, rufe den Namen des Herrn an und wenn du es nicht kannst, allein lass dir helfen von einem. Bitte, hier sind genug, die helfen dir. Bete mit ihm. Einsamkeit, äußere und innere Einsamkeit, ist ein Grund, warum Menschen zu Jesus kommen, wenn man sie einlädt. Wenn man sie an der Hand nimmt und sagt, kommen Sie, wir wollen mal zusammen beten. Ja, ich kann nicht beten. Ja, ich bete Ihnen ja vor. Beten Sie mir nach. Herr Jesus, du Sohn Gottes, du hast gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und du hast gesagt, wer zu mir kommt, dann werde ich nicht hinausstoßen. Betet einmal, ihr kennt ja die Bibel, ihr kennt ja die Bibelworte, betet das einmal in das Herz der anderen hinein und aus ihrem Herzen durch ihren Mund wieder heraus. Und ihr werdet viele Menschen zu Jesus führen dürfen. Und ihr, die ihr noch nicht beim Herrn seid, ihr werdet den Weg finden und selber wieder fähig werden, anderen das große Heil, das leuchtende Glück, die köstliche Botschaft anderen wieder zu vermitteln. Ja? Das war der dritte Grund. Ich komme zu einem vierten Grund, die Todesfurcht. Wir lesen in Hebräer 2,15, dass die Menschen ihr Leben lang in Todesfurcht sind. Sie wollen nichts vom Tode hören, wollen nicht an den Tod denken. Und da berauschen sie sich. Da läuft das Radio den ganzen Tag und da liegen die Illustrierten und werden gelesen. Und da wird aus Langeweile genascht und gefressen und geraucht und aller möglichen Blödsinn, nur um sich zu betäuben, weil sie die Todesfurcht nicht überwinden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Auch dass wir klug werden. Das heißt, wir werden klug, erstens durch das Bedenken an den Tod und werden auch dann klug, wenn wir sterben. Wenn wir klug in gutem Sinn und wenn es ein Erwachen in der Finsternis ist. Meine Freunde, das sind Dinge. Die Todesfurcht. Sagen wir den Menschen, es gibt eine Überwindung des Todes. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Sagt ihnen das. Sagt ihnen, ich habe Lust, abzuscheiden, bei Christus zu sein. Das wäre mir viel besser. Aber das muss echt sein. Denn wenn das bei euch nicht echt ist, wenn dein Leben, Bruder und Schwester, nicht sauber und geordnet ist und wirklich diese Freude in dir wohnt und aus dir leuchtet, dann glaubt der andere nicht. Der andere merkt genau, was echt ist. Ihr werdet euch wundern, Kinder und Weltmenschen, die merken genau, ob ihr fromme Schwätzer sind, oder ob das echt ist, was in uns lebt. Das spüren die. Tiere spüren das, ja, Tiere. Da könnte ich manches erzählen. Also, noch einmal. Die Todesfurcht, die in dem natürlichen Menschen wohnt, wird überwunden durch den Sieger von Golgatha, durch den Herrn des Lebens. Sagt das. Sagt das. Gott kann eure Todesfurcht in die Sehnsucht, bei ihm zu sein, umprägen. Ich habe vor wenigen Tagen so eine Begegnung gehabt, es sind wenige Tage her, vielleicht 3 Tage. Da hat auch einer gesagt, na, Sie werden wohl nicht sterben wollen. Sage ich, wollen? Ich bin bereit und würde mit Freuden zu meinem Herrn gehen. Was? Sag ich, ja, das ist aber mein Ernst. Ja, der war ganz erschüttert, dass es sowas gibt, dass es solche Narren gibt, die nicht noch verhüllt als möglich genießen wollen und zu ihrem Herrn gehen wollen. Hat ihn tief erschüttert und seine Frau. Ich werde es nie vergessen. Gott gebe, dass es einen Anstoß gibt. Freunde, die Todesfurcht treibt Menschen zu Jesus. Aber weil sie allein den Weg nicht gehen können oder ihn nicht zu gehen wagen und das zu ungeschickt sind, brauchen sie eine helfende Hand. Das können hier nicht meine Brüder machen, die Prediger. Und ich noch weniger. Ich habe eine zu große Pfarrei zu bedienen. Ja. Meine Freunde, lasst euch ausrüsten. Lasst euch das Herz brennend machen. Reinigt, heiliger euer Leben. Und ihr werdet mit Kräften angetan und befähigt sein, andere zu Jesus zu führen. Und ihr lieben Freunde, die ihr noch nicht zu ihm gekommen seid, mit einem heiligen Herzensentschluss und mit der leuchtenden Gewissheit, ja, jetzt gehöre ich ihm. Ich weiß es, ich weiß es. Bitte, lasst es euch helfen. Lasst es euch helfen. Ich könnte da wunderbare Führungen erzählen, wie ich todmüde und erschöpft nach 2, 3 Diensten mich hinaufzog am Geländer in mein Stübchen in der Wohnung des Predigers. Und da saßen Leute und wollten noch Unterredungen haben. Und wie ich dann alles auf eine Karte setzte und frug, sind Sie bereit, mit Ihrer Schuld und Sünde und Angst und Not, die Sie jetzt sind, niederzugehen, zu Christus zu kommen? So habe ich kürzlich zum Beispiel mit einem Arzt, einem feinen, tüchtigen Arzt erlebt, im Schwarzwald unten, habe ihm die Frage gestellt. Es war vielleicht taktlos, aber ich habe es getan und er hat ja, und er hat es erfasst. Jetzt war er am Bahnhof in Villingen und hat mich mit seiner Frau begrüßt. Also ich könnte zu jedem Punkt könnte ich eine Fülle von Illustrationen geben. Aber die Illustrationen soll euch der Herr in eurem Leben geben, meine Freunde. Ich will euch hier nur bezeugen, im Auftrag Gottes und im Namen Jesu, das gibt's, dass man Menschen aus ihrer Todesfurcht, die natürlich im Unterbewusstsein liegt, befreien kann und dass man hier anknüpfen kann. Freust du dich nicht, das wahre Leben steht uns doch bevor. Und was wir jetzt hier leben, in Raum und Zeit und Enge und Not und Bitternis, das ist nur eine armselige Vorbereitung. Das wahre Leben kommt leuchtend und wunderbar, wenn wir Christus haben. Deshalb komme zu Jesus. Mit deiner Angst, mit deiner Schuld, mit deiner Not, mit deiner Sünde, mit deiner Sehnsucht, mit dem ganzen Glücksverlangen, mit dem Heißhunger nach Freude. Komm zu Jesus. Und da gibt es die Erlösung von der Schuld der Sünde und die Erlösung von der Macht der Sünde und die Erlösung aus der Einsamkeit und die Erlösung aus der Todesfurcht. So, jetzt habe ich euch schon 4 Sachen gesagt. Jetzt kommt Nummer 5. Viele Menschen leben in einem Überdruss und Ekel an dem, was die Welt bietet. Ich bin kürzlich irgendwo, bin ich mit einem mehrfachen Millionär nach Hause gegangen. Da sagt er, weißt du, mich ekelt das Leben an. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte Abschied nehmen. Bete doch, dass der Herr mich wegnimmt. Ich mag nicht mehr. Ich möchte den ganzen Kram und Dreck da hinten lassen. Kram und Dreck nannte er ja seine Fabrik und seine Gelder. Kram und Dreck hat einen Überdruss. Und er ist doch gläubig. Aber er hat dann einen neuen Durchbruch erlebt, eine neue Freude. Und die meisten Menschen unter uns, und das sehr viele, ich will vorsichtig sein, sehr viele, haben in irgendeinem Stück einen Ekel und Überdruss, eine Enttäuschung und werden immer wieder hineingezogen in die Dinge, die ihnen Ekel und Überdruss bereiten. Und dann kommt wieder die Not und dann kommt die Zerrissenheit. Und hier handelt es sich hauptsächlich bei dem männlichen Geschlecht um die sexuelle Frage. Oh, hier müsste einmal ein deutliches Wort geredet werden, meine Freunde. Wenn man das Wort Sünde nennt, dann fallen bei 95% der Männer die sexuellen Sünden ein. Bei den Frauen ist der Prozentsatz viel weniger, da spielen andere Dinge mit. Bei denen ist das mehr Neugierde und Dummheit und Eitelkeit und so weiter, aber bei den Männern ist es tierische, bestialische Sexualität. Und da stellt sich leicht der Überdruss ein und der Ekel. Und ihnen dann die Botschaft zu sagen von der Befreiung, von der wahren Befriedigung. Und da waren Freude in Christus. Das ist etwas Wunderbares. Ich habe viele, viele solcher Vorträge gehalten und da wunderbare Dinge erlebt. Ich war mit großer Freude, habe ich jetzt gehört, dass auch mein lieber, teurer Freund, der Bruder Hans Heck, Studiendirektor in Stuttgart, dass der, ich glaube, unter euch diesen Vortrag gehalten hat. Oder war es in der Putlitzstraße? War in der Putlitzstraße. Ja, für Jugendliche. Sexuelle Fragen. Mir hat jemand gesagt, ich habe schon viel darüber sprechen hören, viel darüber gelesen, auch Ärzte gehört, aber so etwas Durchschlagendes, was der teure Bruder Heck gesagt hat, habe ich noch nicht gehört. Jawohl, das glaube ich. Also, holt dann auch einmal den Hans. Für deine Jugend. Ja. Meine Freunde, der Überdruss und der Ekel an vielen Dingen ist ein Grund, zu Jesus zu kommen. Die meisten Menschen sind auf irgendeinem Gebiet ihres Lebens übersättigt und haben einen Ekel. Das ist wahr, sagt einem das auf den Kopf zu, jawohl, wird er sagen, jawohl, es ist so. In geheimen Sünden leben die viele, die sonst nichts mehr haben als ihren eigenen Körper. In der geheimen Sünde, mit der sie sich zugrunde richten. Ach, ist das eine Not, ist das ein Jammer, ich könnte da Dinge erzählen, erschütternd und scheußlich. Tu es nicht, schon weil Jugendliche hier sind. Meine Freunde, lasst mir es noch einmal sagen, Überdruss und Ekel, besonders in den Sexualsünden, machen die Menschen reif für Jesus, aber sie müssen eine helfende Hand haben. Sie müssen einen Menschen haben, der sie anspricht. Da sagen sie, jawohl, es ist so. Jawohl, es ist so. Ich könnte euch jetzt einen Sack voll Beweise und Erfahrungen erzählen, wie ich Menschen auf der Straße ansprach und ihnen auf den Kopf zu sagen, sehen Sie, junger Mann, man sieht es Ihnen an, Sie leben in geheimen Sünden und richten sich zugrunde, aber Sie können frei werden. Ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass einer sagt, das fällt Ihnen ein, wie können Sie so taktlos sein, aber nie erlebt. Aber ich habe immer erlebt, dass sie sagten, ja, es ist wahr, aber was soll man machen und so weiter. Und dann waren sie aufgeschlossen. Jawohl, Freunde, haben wir doch den Mut einmal, hier das Kind beim Namen zu nennen. Hier ist die tiefe, tiefe, brennende Not. Aber ich will abbrechen, sonst könnte ich mich nicht da weiterreden bis 11 Uhr. Das will ich nicht. Sechstens, die nächste Quelle, die nächste Ursache, dass Menschen zu Jesus kommen, sind die Sorgen, verbunden mit Dämonenfurcht, einschließlich einer der schlimmsten Dämonien, das ist der Mammonismus, der Geiz, die Geldliebe. Das ist etwas ganz Schreckliches. Neben der Sexualität gibt es nichts, was die Menschen so beschäftigt, so quält, so bindet, so martert, so nach unten zieht, so von Gott abhält, als der verfluchte Mammon. Niemand kann Gott dienen und der Mammon. Man wird den einen lieben, den anderen verachten. Anders geht es nicht. Und das hängt zusammen mit den Sorgen und mit der Dämonenfurcht. Das ist eine Einheit. Auch darüber ließe sich viel, viel sagen. Über den Mammonismus, über das Denken in Geld. Da sind viele Menschen wie besessen. Ich habe irgendwo einen Freund, irgendwo, der ist Prediger, hat ein ganz kleines Gehalt, ein Doktor so und so. Der hat ein Angebot bekommen, Minister zu werden. Weiß das bestimmt. Er hat mir selbst erzählt, ich weiß, ein blauer Papster, edler Mensch. Und er hat einen hohen Posten gehabt. Er hatte schließlich ein Angebot von 20.000 Mark pro Monat in seiner Stellung. Er hat zwei Luftfahrgesellschaften gehabt. Und da sagte er mir, Adolf, ich habe angefangen, in Geld zu denken. Ich habe gedacht, ach, das ist Kleinigkeit. Es ist nicht leichter, als Millionär zu werden. Und war so gefangen, dass ich das Denken in Geld lieber gehabt habe als den Herrn Jesus. Da habe ich gesagt, Schluss, aus, hat er alles abgelegt und ist ein ganz kleiner armer Prediger geworden. Das heißt, er hat seinen Wagen und er hat seine schöne Kirche und es geht ihm gut. Und er sagt, ich komme heute, ich bin früher nie ausgekommen mit meinem Geld. Als Abiturient habe ich ein Auto geschenkt bekommen von meinem Vater und dann habe ich viel Einkommen gehabt, ich bin nie ausgekommen. Jetzt mit meinem kleinen Gehalt komme ich wunderbar aus. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt, dass ich wieder an Jesus denken darf und nicht an den verfluchten Mammon. So Sachen gibt es noch heute, meine Freunde. Solche Sachen geschehen noch heute. Ist das nicht groß und wunderbar? Meine Lieben, die Sorgen, die Mammonsknechtschaft, die Belastungen sind etwas, was die Menschen zieht und lockt, zu Jesus zu kommen. Ich nenne ein siebtes, die Unruhe, dass dem Menschen irgendetwas fehlt, dass sie nie in ihrem Leben etwas Rechtes leisten können, dass sie niemals wirklich glücklich werden. Man nennt das die Lebensangst, denn die Menschen haben nicht nur Angst vorm Tode, viel schlimmer ist die Angst vorm Leben, die Lebensangst. Was wird kommen? Hat mein Leben überhaupt noch einen Sinn? Werde ich je etwas leisten? Wird mein Leben ein erfülltes, ein glückliches Leben werden? Geht nicht alles schief? Diese Lebensangst ist eine ungeheure Not, in der viel mehr Menschen schweben als sie ahnen. Und denen kann man helfen, indem man ihnen sagt, sehen Sie, wenn Sie zu Jesus kommen, dann wird Ihr Leben kostbar und wertvoll. Kostbar und wertvoll. Und kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Und noch kostbarer das Leben der Gläubigen. Das dürfen wir den Menschen sagen. Hier müssen wir uns hineindenken in ihre letzten tiefsten Nöte und Sehnsüchte und Ängste. Die Lebensangst, die Unruhe, dass ihr Leben sinnlos, zwecklos sei, das ist auch die Ursache für viele Selbstmörder. Die Selbstmörder nehmen sich nicht deshalb das Leben, weil sie nichts zu essen haben oder keine Wohnung haben oder nichts anzuziehen haben oder keinen Beruf haben. Oh nein, sondern dass sie sagen, ich habe alles genossen, was das Leben bieten kann, und mir fehlt etwas, und ich kann innerlich zu keinem Sinn des Lebens kommen. Das ist meistens die Ursache für Selbstmord. Da müssen Sie einmal Briefe lesen von Selbstmördern. Ich habe das gelesen. Freunde, wir haben hier eine Botschaft zu sagen, der Sinn des Lebens, die Sinnmitte, nicht nur des Lebens, sondern der Schöpfung, die Sinnmitte ist Christus. Das ist Christus, der Sohn Gottes. Der ist nicht nur ein persönlicher Heiland, das ist er. Gott sei Lob und Dank, das ist er zunächst. Aber zutiefst ist er die Sinnmitte des Universums. Und wenn wir das erfasst haben, dann wird unsere Liebe stärker, tiefer, größer, wunderbarer. Freunde, lasst es euch sagen, die Unruhe, dass uns etwas fehlt, dass wir nicht Rechtes leisten, dass wir nie wirklich glücklich sein können, diese Lebensangst zieht uns, treibt uns zu Christus. Und wenn irgendeiner bereit ist, das zu verstehen, dafür einen Blick, dafür einen Sinn zu haben und den anderen hilft und sagt, komm her, ich verstehe dich, ich helfe dir, ich will dir zeigen, wie du herauskommst aus deiner Lebensangst. Ich will dir zeigen, wie dein Leben kostbar und wertvoll wird. Dann wird ihnen geholfen. Ist das keine wunderbare Botschaft? Ist das kein gewaltiger und herrlicher Auftrag? Ich komme an meinen letzten und achten Punkt. Das Letzte ist die völlige Aussichtslosigkeit, ist der totale Bankrott, ist die Erkenntnis, ich bin rettungslos dem Verderben verfallen. Aus mir wird nichts mehr. Auf mir lastet etwas, ich weiß nicht, was es ist. Das treibt die Menschen in die Schwermut, in den Selbstmordgedanken, in den Rand des Irrenhauses. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in ungezählten Fällen, dass da meistens die Magie, die Zauberei dran schuld ist. Es sind viel mehr Menschen in irgendeiner Weise durch satanische Mittel der Zauberei dem Feind verfallen, die sich in ganz kleinen Dingen auswirken. Die Maskottchen in den Autos ist ein Stück Zauberei. Das Horoskope lesen in den Zeitschriften ist ein sich einlassen mit Finsternismächten, die unser Leben belasten, die unserem Herzen die Freude und die Kraft und die Reinheit in den Trunk nehmen und sie einen dunklen Gürtel von Finsternis und Angst und Aussichtslosigkeit auf unser Leben legen. Wenn Kinder besprochen werden, wenn Kinder von Müttern oder Großmüttern zu Zauberinnen getragen werden, wenn man sich die Handlinien lesen lässt von einer Zigeunerin, wenn man sich die Karten legen lässt, da legt sich eine Schwermut, eine Angst auf das Leben. Ich könnte da ungezählte Fälle erzählen, wie viel Zauberei, wie viel Dämonie, wie viel Bindung an diese geheimen satanischen Mächte. Das ist keine Sache, mit der man spielen kann, über die man lachen kann. Man kann nicht zum Scherz mal die Karten legen lassen und sagen, ich glaube es ja doch nicht. Das ist gerade, wenn ich sagen würde, hier ist eine Flasche von Salzsäure, ich trinke sie mal zum Scherz leer. Das kann man nicht. Da geht man zugrunde dran, ob man sie im Ernst oder im Scherz leer trinkt. Meine Freunde, hier liegt eine furchtbare Not vor. Ich habe immer wieder erlebt, wenn ein Mensch trotz Bekenntnis seiner Tatsünden, seiner Diebstähle und Lügen und seiner Sexualsünden und allen seinen Dreck trotzdem nicht das Heil fassen konnte, da war immer meine letzte Frage, sind Sie mal als Kind und der Mutter oder der Großmutter sonst jemand besprochen worden, zu einer weisen Frau gebracht worden, die drei heiligen Namen über ihn genannt worden? Ach ja, doch, eben fällt mir ein, da war mal was. Ah, das ist die Bindung. Hier müssen sie gelöst werden. Hier müssen sie gelöst werden. Und sagen Sie sich los. Sprechen Sie das Gebet nach. Ich löse mich, Herr Jesus, in deinem Namen. Ich sage mich los von all dem, was da war und so weiter. Wenn ihr auf Erden löst, dann wird im Himmel gelöst sein. Meint ihr, das gilt nur Israel? Das gilt in erhöhtem Maße uns. Bitte, nur wer selber gelöst ist, kann andere lösen. Ich weiß noch, wie ich es erlebte, dass ich einen Himmelsbrief von meiner Großmutter hatte, wo meine Seele dem Teufel verschrieben war und ich den wegriss und wegschleuderte 1914 in meinem ersten Kampf bei meiner ersten Schlacht, die ich mitmachte, als blutjunger 19-jähriger Kriegsfreiwilliger. Ich weiß das noch, wie ich da ihn gelöst habe. Doch lange nicht gläubig, lange nicht. Freunde, das ist das Letzte. Die völlige Aussichtslosigkeit, ein totaler Bankrott, ein völliges Verderben, in dem wir stehen. Das verborgene Wurzeln hat, die uns nur der Geist aufdecken kann. Oder ein von Gott beauftragter Seelsorger und uns lösen kann. Dass es einen Durchbruch gibt. Eine Freiheit, eine Gewissheit, ein Jauchzen ins Leben. Und die finsteren Mächte uns loslassen müssen. Brüder und Schwestern, tut diesen Dienst. Und ihr Lieben, die ihr vielleicht noch irgendwie gebunden seid, sprecht mit jemandem. Sagt einmal alles. Habt den Mut, einmal euch zu blamieren. Das macht da nichts, das tut uns ganz gut. Tut das. Ich habe es auch getan und nie bereut. Meine Freunde, warum kommen Menschen zu Jesus? Ich habe euch 8 Antworten gegeben, aus meiner Erfahrung heraus, und wiederhole diese 8 Antworten erstens wegen der Schuld ihrer Sünden. Der eine, der hat 10 Pfennig gestohlen, und der andere, der hat Federn oder Federhalter genommen, und das macht ihnen Not. Das sind oft Kleinigkeiten. Und andere, die haben einen umgebracht und haben es gar nicht mehr gewusst. Und ach, was kann man da erleben? Das ist unglaublich. Die Schuld der Sünde. So eins die Macht der Sünde. Dass man sündigen muss und will gar nicht. Drittens, die äußere oder innere Einsamkeit, in der viele Menschen sind, einmal Zeit haben, einmal mit einem reden, das heißt einen reden lassen. Der größte Dienst, den wir einem Menschen tun, ist, dass wir das Maul halten. Dass wir den Mund halten und lassen ihn reden und aussprechen. Aber wir Schwätzer, wir lassen ihn gar nicht ausreden, kommen dann und funken dazwischen. Brüder, lasst euch das sagen. Ich rede aus tiefer Erfahrung in Hunderten und Tausenden von Fällen. Und das vierte ist dann die Todesfurcht. Weil er das Leben ist, der Lebensfürsten, weil die Todesfurcht umgeschmolzen wird, in Freude zu seinem Herzen zu gehen. Das fünfte ist der Überdruss der Ekel, hauptsächlich an geheimen Sexualsünden. Das sechste ist der Sorgengeist, der Mammonsdienst, der eine Art Besessenheit und Dämonenanbetung ist. Das siebte ist die Unruhe, dass uns irgendetwas fehlt und dass alles gar keinen Wert mehr hat zu leben, dass es am besten ist, das Leben wegzuwerfen, die Lebensangst. Oh, wie viele Menschen leben in Lebensangst. Schon morgens haben sie Furcht. Was passiert heute? Was wird heute geben? Was wird früh? Wann wird der Vater heimkehren? Wird er wieder betrunken sein? Oder alle möglichen Dinge. Alle möglichen Dinge. Diese Lebensangst. Und das achte ist der völlige Bankrott, das Verfallensein dem Verderben, wobei oftmals die geheimen Gründe Magie und Zauberei sind, die sich in scheinbar kleinen Dingen äußert. Aber ein Zeichen ist, dass wir irgendwie von finsteren Mächten gefangen und gefesselt sind. Meine Lieben, das sind die Hauptgründe, dass Menschen zu Jesus kommen. Oder wie wir vorhin zu Anfang hatten, jeder Bedrängte, jeder, der einen Gläubiger hatte und jeder, der erbitterten Gemütes war, die kamen zu ihm und er wurde ihr Haupt. Und so wird Jesus unser Haupt, wenn wir zu ihm kommen. Deshalb, ihr lieben Freunde, die ihr noch nicht gekommen seid zu Jesus, bitte kommt. Sei eure Bindung noch so schlimm. Euer Leben verloren, dass ihr sagt, es hat alles keinen Zweck, hat keinen Wert. Doch, es hat Wert. Wie manche hat gesagt, so, jetzt haben sie mein Leben gehört. Jetzt haben sie meine Sünde und Schande gehört. Waren sie jetzt noch zu sagen, Jesus nimmt mich an und vergibt mir meine Schuld? Und da haben sie tief Atem geholt, äußerlich und innerlich, und gesagt, jawohl, sie haben schwer gesündigt. Sie sind ein übler Bursche. Sie sind ein schlechtes Weib. Aber wenn sie noch 10-mal, wenn sie noch 100-mal, wenn sie noch 1000-mal so viel gesündigt hätten, Jesus nimmt sie auch dann an und wartet auf sie, dass sie zu ihm kommen und volle Vergebung finden. Da habe ich oft erlebt, dass ein Tränenstrom aus den verbitterten Gesichtern brach. Freunde, Gott schenke es euch, dass ihr das persönlich erlebt und dass ihr das persönlich weitergebt an andere. Ich pfeife auf eine Erkenntnis mit einem dicken Kopf, wenn man das und weiß und das weiß und das weiß und das weiß und ist nicht aktiv in der Liebe, ist getrieben, das Heil, die Freude, das Siegeslied der Errettung anderen weiterzugeben. Beides gehört zusammen. Ich möchte auch eine tiefe Erkenntnis des Wortes haben. Ich möchte auch die Gedanken und Wege Gottes verstehen. Oh, mein Herz brennt danach. Aber ich möchte auch nicht müde werden, die Botschaft zu sagen, solange noch ein Tröpfchen Blut in meinen Adern kreist. Nicht müde werden, Menschen zu Jesus zu rufen und zu Jesus zu führen. Bitte, lasst euch das schenken. Der Herr wird es tun. Er wird auch diesen Abend segnen und wir den morgigen Abend, wo ich dann Einzelheiten sagen werde und wozu ich bitte, nicht nur selbst zu kommen, sondern einzuladen. Da will ich noch einmal solche ansprechen, die noch nicht das Heil haben und ihnen den Weg zeichnen. Gott gebe es, dass wir noch einmal diese Werbebotschaft der frohen Kunde des Euangelions, des Evangeliums vernehmen. Es gibt viele Dinge, die im tiefsten und letzten Grunde deshalb als Not, als Angst, als Leid, als Jammer, als Bitternis, als Enttäuschung in unser Leben gelegt werden, damit sie uns zu Jesus treiben. Und das segnen wir hinterher, alles Leid und alles zu Gott zu kommen sein. Das segnen wir, weil es uns geführt hat zu dem großen Retter und Heiland der Welt, der alles erstattet, der alles im Maßstab eins zu unendlich wunderbar wieder gut machen wird, der alles Elend in Herrlichkeit verwandelt. Gepriesen, gelobt sei sein Name. Halleluja. Amen. Amen.